So, liebe Geschwister, das ist der Unterschied zwischen Bibelstunde und Konfirmandenunterricht. Im Konfirmandenunterricht muss der Pastor mit lauter Stimme durchdringen, damit es ruhig wird, aber in der Bibelstunde sind es die lieben Geschwister, die dann automatisch um Punkt 7:30 ruhiger werden. Das seid ihr gerade geworden, es ist 7:30, freue mich, dass ihr hier seid. Grüß all diejenigen, die im Gemeindesaal sind und auch all diejenigen, die uns jetzt über Internet und über Telefon zugeschaltet sind, zu der nunmehr 6. Stunde in unserer Reihe zu Samuel. Wir haben ja schon einiges mit ihm erlebt, haben nach seiner Berufung, dem Psalm, den seine Mutter gebetet hat, geschaut und hatten ja in dieser Bibelstundeneinheit immer wieder dieses System zugrunde gelegt, dass wir gesagt haben, wir schauen auf einmal, dass das, was eben Samuel tut, aber schauen eben auch auf das, was er tut, was sich dann gesamtbiblisch abbildet. Wir haben dann über seine Söhne gesprochen, geschaut, was eben die Söhne im Ganzen in der Bibel für Bedeutung haben, die Vater-Sohn-Beziehung. Und das wollen wir heute auch weiterführen. Nach der Andacht wollen wir schauen auf Salbung. Also wir wollen heute den Text betrachten, wie Samuel den David salbt. 1. Samuel 16, dieses Kapitel werden wir betrachten, wollen aber im Vorgriff darauf schauen, auch was Salbung insgesamt in der Bibel bedeutet. Möchte aber beginnen mit einer Andacht zu einer anderen Salbung, nämlich der erste König, der gesalbt wird, ist nicht David, das ist Saul. Und wir lesen von seiner Salbung in 1. Samuel 10, der Vers 1. Da heißt es, da nahm Samuel den Krug mit Öl, goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir uns heute Abend in deinem Gemeindesaal und auch vor dem Computern und vor dem Telefon jetzt versammeln dürfen unter deinem heiligen und lebendigen Wort. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns immer noch begegnest in diesem deinem Wort. Wir wollen dich bitten für den heutigen Abend um deine Begegnung mit dir in deinem Wort. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der gekommen ist, der hier ist, der zugeschaltet ist, einfach, dass du zu ihm sprichst. Insbesondere wollen wir das erbitten für die Andacht, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, dass du Saul in dieses Amt eingesetzt hast und was wir davon lernen können. Dass wir gesegnet werden in dieser Bibelstunde, dass wir hören auf deine Stimme, Herr, das wird nur dann gelingen können, wenn du dieser Bibelstunde und wenn du dieser Andacht deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben mit an der Salbung Saul, das Amtsverständnis der Bibel lernen. Und drei Punkte. Der erste Punkt, Gott der Herr setzt in die Ämter seiner Gemeinde ein. Der zweite Punkt, Gott der Herr segnet, die er in die Ämter seiner Gemeinde eingesetzt hat. Und drittens, Gott der Herr liebt die, die er in die Ämter seiner Gemeinde einsetzt. Das erste, Gott der Herr setzt in die Ämter seiner Gemeinde ein. Wir haben das in einer der vorigen Stunden erlebt, wie eben das Volk aufbegehrt hat, wie das Volk gesagt hat, wir wollen unbedingt einen König haben. Das hat Samuel überhaupt gar nicht gefallen. Gott noch viel weniger, aber es ist dann so gewesen, einfach, dass Gott es zugelassen hat und dass er gesagt hat, okay, dann werden wir das System ändern Israel erwählt sich einen Menschen zum König, ich werde nicht mehr ihr König sein und er lässt es zu und schickt eben Samuel seinen Propheten zum Salben. Und da ist es nicht so, dass irgendwie der Samuel da wild durch die Gegend läuft und dann anfängt zu spekulieren, sondern dass Gott der Herr es selber ist, der in das Amt einsetzt. Er hat einen herausgesucht und das ist zunächst einmal Saul. Saul wird gesalbt, auch wenn er später seine Gnade verliert, weil er ungehorsam ist Das ist eine andere Frage, aber zunächst einmal erhält er die Salbung. Ich habe davon schon gesprochen, es gibt noch einige andere Dinge, die zeigen, warum er besonders prädestiniert ist zum König aber das Entscheidende für dieses Amt ist eben die Entscheidung, dass Gott ihn eingesetzt hat in dieses Amt, dass er König sein soll über das Volk Gottes. Und das ist nicht nur im Alten Bund so, das erleben wir immer wieder auch bei den Propheten dass die Propheten berufen werden von Gott selber, dass Gott einsetzt in die Ämter. Wir werden das gleich sehen bei der zweiten Salbung, die passiert, dass Gott es ist, der David einsetzt, nicht irgendwie Samuel hat eine Idee, das ist ganz klar bei dieser zweiten Berufungsgeschichte Es ist nicht nur im Alten Bund so, sondern es ist auch im Neuen Bund so. Gott setzt in die Ämter ein. Also ich habe eine Belegstelle aus dem Neuen Testament mitgebracht, Matthäus 9, bei der Berufung des Matthäus, Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm. Da saßen vermutlich noch mehr Leute am Zoll, vermutlich waren mehr Leute da im Umfeld aber Jesus geht genau auf einen zu und sagt, du gehörst fortan zu den Zwölfen, du bist ab sofort Apostel. Er setzt ein in das Amt Und das ist etwas ganz Wichtiges. Gott setzt ein. Und das ist nicht nur im Alten Bund so gewesen, nicht nur im Neuen Testament so gewesen halt. Das ist auch heute so. Gott setzt ein. Wenn wir wiedergeboren sind und wenn wir in einer bibeltreuen Gemeinde sind, ist das das Entscheidende, dass Gott die Menschen in die Ämter setzt und nicht wir. Dass nicht der Pastor wird, der was weiß ich, am nettesten aussieht und der am lautesten brüllen kann, sondern der Pastor wird, den Gott hierhin berufen hat. Das ist ganz wichtig. Ich habe das immer wieder erwähnt, auch in unserer Gemeindeordnung festgelegt halt, nicht? Wenn der Pastor eingesetzt wird in Martini, muss er bezeugen vor der Gemeinde, jawohl, ich bin davon überzeugt, dass Gott mich an diese Stelle gesetzt hat. Dasselbe gilt für die Ältesten. Gott setzt ins Ältestenamt ein, so wie Gott in jedes Amt einsetzt. Und an nichts, und jetzt zitiere ich den alten Bischof Betzel, der vor 100 Jahren gestorben ist, nicht ein gläubiger Mann, der jetzt gesagt hat, an nichts leidet die Kirche so sehr, wie an den nicht berufenen Amtsträgern, an denjenigen, die nicht Gott in das Amt eingesetzt hat. Und das ist das Dilemma unserer evangelischen Kirche, nicht nur der letzten 100 Jahre, sondern vor allen Dingen heute und jetzt. Dass Leute Talare tragen, Presbyter sind, Kirchenvorsteher sind, die nicht von Gott ins Amt eingesetzt worden ist. Und mit so einer Kirche kannst du nichts machen, das ist die Katastrophe. Das wird immer wieder vor die Wand gefahren und das erleben wir gerade in Deutschland halt, nicht? Nicht Leute, die berufen sind, nicht Leute, die von Gott eingesetzt sind, führen die Funktionen der Bischöfe aus, der Präsidies, sondern Leute, die durch irgendwelche demokratischen Prozesse in irgendwelche politischen Funktionen da geraten sind und dann irgendwann auch darüber hinaus eben in die Ämter der Gemeinde hineingekommen sind halt nicht. Aber das soll nach dem Willen der Bibel, das soll nach dem Willen Gottes nicht sein. Es ist immer wieder Gott, der in die Ämter einsetzt. Das ist das Erste, was wir lernen können am Amtsverständnis der Bibel, aber eben auch für uns heute. Ein Zweites. Gott, der Herr, segnet, die er in die Ämter seiner Gemeinde einsetzt. Das ist nicht nur so, dass Gott beruft und dann sagt, nun macht mal, sondern Gott stattet auch aus. Bei der Berufung des Sauls ist es zum Beispiel so, der ist ein riesengroßer Krieger gewesen halt, nicht? Ein sehr charismatischer Mann, wenn man diese Berufungsgeschichte insgesamt liest. 1. Samuel 9 bis 11, bitte ich euch einfach mal zu Hause zu tun. Dann sieht man, welche Fähigkeiten dieser Mann gehabt hat und dass da vieles zusammenkommt, wie er ausgerüstet ist. Und das bestätigt Gott eben auch dadurch, dass er segnet, so wie das Samuel eben hier auch tun. Und er segnet ihn, er segnet ihn. Er gießt das Öl über ihn auf, nicht? Küsst ihn und segnet ihn halt, nicht? Das ist eine Segenshandlung, die Salbungshandlung ist im tiefsten Innern eine Segnungshandlung. Und das ist das, was Gott tut mit den Menschen, die er ins Amt einsetzt, dass er sie nicht nur beruft, sondern dass er sie auch segnet, mit dem begabt, was sie nötig haben, eben zur Ausübung des Amtes halt. Das auch nicht nur im Alten Bund, das auch im Neuen Bund. Lukas 24 beispielsweise lesen wir, wir kommen ja von Himmelfahrt her, letzten Donnerstag, nicht? Jesus führte sie aber hinaus nach Bethanien, hob seine Hände auf sie und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr gen Himmel. Das hat ja Jesus nicht gemacht, weil er irgendwie da so ein kleines Abschiedsritual vollzogen hat, nein, sondern weil er wusste, jetzt sind die ohne mich nicht, da gebe ich ihnen nochmal alles mit, was sie brauchen für den Dienst, der ihnen anvertraut ist, nämlich das Evangelium zu allen Menschen zu bringen. Und das geht nicht ohne den Segen, das geht nicht ohne die Ausstattung von Gott. Wenn wir heute irgendwie im profanen Bereich eine Arbeitsstelle antreten, halt bei einem Arbeitgeber halt nicht, dann stattet der uns auch aus mit dem, was wir brauchen für die Arbeit. Also wenn man irgendwo, was weiß ich, am Hochofen arbeitet halt nicht, da wird dann der Arbeitgeber auch kommen und wird einem feuerfesten Anzug zur Verfügung stellen. Oder wenn ich bei der Post Pakete ausfahre, dann kriege ich ein Auto, damit ich das erledigen kann. Und genauso ist es bei Gott auch. Gott stattet aus halt nicht. Gott beruft nicht nur, sondern er segnet und mit dem Segen stattet er auch aus mit dem, was wir brauchen, mit den geistlichen Dingen halt nicht. Das tut Gott, das tut er an Saul, aber das tut er auch an uns allen. Und ein Drittes, Gott der Herr liebt die, die er in die Ämter seiner Gemeinde einsetzt. Nicht nur, dass er sie beruft, dass er sie ausrüstet mit dem, was sie brauchen, dass er sie segnet, nein, der Herr liebt sie auch. Das sehen wir hier eben an dieser Stelle, dass eben Samuel hingeht und den Saul küsst. Also das ist ein Zeichen, nicht, dass der dem, was weiß ich, irgendwelche homoerotischen Dinge entgegenbringt, auf gar keinen Fall. So wird so manches ja immer wieder fehlgedeutet, auch leider von irgendwelchen fehlgeleiteten Theologen. Nein, hier geht es darum, dass er ausdrücken soll in dieser Zeichenhandlung, der Allmächtige liebt dich, er hat ein Ja zu dir. Und das darf jeder wissen, der im Amt steht, dass der Allmächtige, dass Gott selber, dass Jesus ihn liebt. Ich habe diese Belegstelle aus Johannes 15 mitgebracht, halt nicht. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nicht? Jesus hat das Leben für uns gelassen, damit hat er seine Liebe zu uns bewiesen, damit hat Gott seine Liebe zu uns bewiesen halt, nicht? Und er spricht jetzt zu seinen Jüngern bei den Abschiedsreden, Johannes 14 bis 16 sind ja die Abschiedsreden des Herrn Jesus, und er liebt diejenigen, die er in die Ämter eingesetzt hat. Er liebt seine Jünger, er liebt seine Nachfolger, diejenigen, die tun, was er gebietet. Und das ist mehr als ein Arbeitgeber tut. Ein Arbeitgeber, der rüstet uns aus, aber ein Arbeitgeber liebt uns nicht für das, was wir tun halt nicht. Der freut sich, wenn wir ihm Geld bringen halt nicht. Aber das ist das Tolle, wenn wir in das Amt eingesetzt sind, dann dürfen wir wissen, dass wir in ein Amt eingesetzt sind vom Herrn, der uns mit allem ausgestattet hat, was wir brauchen, aber der uns auch dafür liebt. Und wenn ich das jetzt mal runterbreche, für mich als bezahlten Christen halt, zu sagen, im Amt stehen als Pastor, ist etwas ganz Wichtiges für mich zu wissen. Ich bin von Gott berufen in dieses Amt. Von ihm. Er hat mich eingesetzt. Nicht die Gemeinde. Ich muss nicht die Dinge tun, die in der Landeskirche gefallen, nicht tun, was irgendeinem Kirchenvorstand gefallen. Ich muss tun, was Gott gefällt. Den hat mich eingesetzt. Der hat mich auch mit allem ausgestattet. Ich sage jetzt nicht, dass ich gut ausgestattet bin, aber ich sage, das, was ich für diesen Dienst brauche, hat der Herr mir gegeben, mit all meinen Dingen, die ich auch nicht kann, halt nicht. Das ist beruhigend halt, zu wissen halt nicht, wenn ich in dieses Amt hineingehe, dann mit dem Segen Gottes, wissend, dass das, was er mir gegeben hat, reichend wird für das, was kommen wird, halt nicht. Das gilt nicht nur für mich, auch für euch, aber das Allerwichtigste ist halt nicht, der hat mich in ein Amt eingesetzt und der liebt mich. Der liebt mich. Und dieser Gott und Herr hat in Jesus Christus sein Leben für mich gegeben, halt nicht. Und deshalb kann ich dieses Amt ausführen. Weil dieser Gott und Herr mich liebt. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt nicht nur für den Saul, das gilt auch für euch. Wenn ihr ein Amt ausübt in der Gemeinde halt, dann dürft ihr wissen, Gott hat euch an diese Stelle gesetzt. Er tut es für ihn. Nicht für einen Pastor, der euch vielleicht nicht sieht, nicht für einen Kirchenvorsteher, der euch fragt, er tut es für Gott nicht. Und er hat euch auch das gegeben, was ihr braucht, um das Amt auszuüben in der Gemeinde halt. Nicht auch wenn ihr denkt, ich kann nicht so gut reden, ich bin zu schwach und ich bin nicht. Das ist reich genau, was du hast. Mit Gott. Und das Wichtigste ist halt, nicht, dass du weißt, wenn du dein Amt angesetzt bist in der Gemeinde, halt, dass du wissen darfst, unser Herr und Heiland, der lebendige Gott, liebt dich dafür, dass du dieses Amt ausführst. Und das ist das Größte, was es gibt, dass man die Liebe des lebendigen Gottes spürt für das, was man tut in seiner Nachfolge. Das dürfen wir an der Salbung Sauls lernen, nämlich das Amtsverständnis, das die Bibel bringt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du einsetzt in die Ämter. Wir wollen dir Dank sagen, dass du bevollmächtigst und segnest für das Amt. Und wir wollen dir Dank sagen, dass du die liebst, die dein Amt so ausführen, wie du das möchtest. Lob, Preis und Ehre dir dafür. Wir wollen dich bitten, für uns, die dein Amt ausführen, Herr, dass wir es immer so ausführen, dass wir deiner Liebe wert sind, Herr. Du weißt um das, was falsch ist in unserem Leben. Du weißt um das, was hinderlich ist. Da wollen wir dich immer wieder bitten, dass du es wegnehmen wollest, dass du uns reinigst von allem Falschen. Und dass du uns immer wieder bevollmächtigst durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir die Ämter, die wir ausführen dürfen, dass wir sie so ausführen, wie du das möchtest. Wir wollen dich bitten, dass du uns davor bewahrst, so zu scheitern wie Saul, der dann auf das Irdische schaut und der nicht gehorsam ist, sondern dass du uns treu machst wie David, der den Weg mit dir geradeaus weitergeht, Herr, und der sich ganz abhängig gemacht hat von dir. Und wir Dank sagen, Herr, dass du uns immer wieder lehrst, was wir brauchen für unseren Dienst in dieser Welt, in deiner Gemeinde. Danke, dass du uns in deinem Wort alles gibst und sagst, wir loben und preisen dich dafür. Amen. Ich möchte gerne singen mit euch und Ihnen 311, noch trinkt Jesu frohe Botschaft. Stefan, kriegst du das hin? Wunderbar, tipptopp. 311, noch trinkt Jesu frohe Botschaft, alle drei Liedstrophen. Seinen Weg aus Welt und Elend.
abseits stehst. Was dein Sagen, das des Zweifels Fragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Ehe du geboren wurdest, hat dich Gott erkannt. Oft hat dir im Herzen schon ein Wort getan. Seht die Luft nach aus, und doch immer weißt du seiner Liebe aus. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, starb für dich, warb um dich, der du abseits stehst. Lass dein Sagen, lass des Zweifels fragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Heute, wenn sein Wort dich trifft, so halt ihm endlich still. Sprich mit dem Vergangenen, sprich zu Gott, ich will. Und das Urteil Gottes, das auf deinem Leben stand, wird gelöscht von Gottes guter Vaterhand. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, starb für dich, warb um dich, der du abseits stehst. Lass dein Sagen, lass des Zweifels fragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mitgehst.
Danke, Stefan, für die Liedbegleitung. Ja, heute geht es um Salbung und ich möchte erst einige Dinge sagen zur Salbung in der Bibel. Im Alten Bund, im Alten Testament, hat es ganz unterschiedliche Salbungsvorgänge gegeben. Also ganz unterschiedliche Personengruppen wurden zunächst einmal gesalbt. Also wir haben das eben schon gelesen, die Könige wurden gesalbt, Saul, wir werden gleich noch lesen, wie David gesalbt wurde, aber auch in der Folge wurden Könige gesalbt. Dann war es ganz wichtig, diejenigen, die zunächst einmal in der Stiftshütte, später im Tempel, den Dienst vollzogen als Priester, alle Priester wurden gesalbt. Gibt es 2. Mose 30, große Vorschriften halt, auch die Priester sind gesalbt worden. Aber auch Propheten wurden gesalbt. Also wir kennen das beispielsweise, als Elia dann, als er seinen Zusammenbruch da in der Wüste hat und nicht mehr kann und Gott ihn erstmal wieder zurüstet, und sagt, jetzt auf, jetzt salbst du erst Jehu zum König und dann gehst du hin und Elisa zu deinem Nachfolger. Also auch Elisa als Prophet erhält eine Salbung. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass man das weiß. Könige, Propheten, Priester werden im Alten Bund gesalbt. Das ist wichtig für das dreifache Amt Jesu, da wollen wir gleich drauf zugehen. Aber nicht nur die drei wurden gesalbt, diese Personengruppe, sondern es wurden auch Gegenstände gesalbt, die zu tun haben mit dem Vergebungswerk vor Gott im Alten Bund. Also die Gegenstände im Zelt, also in der Stiftshütte, die wurden gesalbt. Der Altar, der in Bethel aufgerichtet wurde, wurde gesalbt. Also alles, was zu tun hatte mit dem, was Erlösung vor Gott ist, wurde gesalbt. Das sind Salbungshandlungen. Wir werden gleich noch diese besondere Salbungshandlung an David sehen. Aber das erstmal festzuhalten, Gegenstände, die mit dem Erlösungswerk vor Gott zu tun haben, wurden gesalbt im Alten Bund. Und eben diese Personengruppe, König, Priester, Propheten halt, wurden ebenfalls gesalbt. Warum lege ich da solchen Wert drauf? Jesus Christus, Christus heißt ja nichts anderes als der Gesalbte. Messias heißt nichts anderes als der Gesalbte. Also hebräisch, Gesalbter ist Messias, griechisch, Gesalbter ist Christus. Jesus ist der Gesalbte. Und in ihm kommen zusammen all diese Elemente des Alten Bundes. Darauf wird immer wieder in der Bibel Wert gelegt, halt nicht im Neuen Bund halt nicht. Jesus nimmt das dreifache Amt wahr. Haben wir häufiger schon drüber gesprochen. Er ist König, Priester, Prophet. König, nicht? König über Israel. Er ist der wahre König. Als er getötet wird, nicht Pontius Pilatus, hier König der Juden halt nicht. Er ist der König, aber eben nicht irgendwie in so einem irdischen Königtum, sondern er ist der wahre König, nicht? Das Königtum, das sie bei der im Alten Bund damals 1000 vor Christus abgelehnt haben, das Königtum Jahwes, Gottes halt nicht, das haben sie abgelehnt. Es soll ein König über uns sein, wie über den Völkern halt, und Saul König wurde halt nicht. In Jesus wird das alte Königtum wieder eingesetzt über Israel halt. Er ist Prophet. All das, was zu sagen ist an Wahrwort, Propheten verstehen ja viele Leute falsch und sagen immer, Prophetie sei so nach dem Motto zu sagen, wie werden die Lottozahlen in 4 Wochen halt, nicht? Oder was passiert das und sehen nur, was weiß ich, die Offenbarung. Propheten, prophetisches Reden heißt erstmal nichts anderes als Wahrworte, als Zeitansage. Also eine vollmächtige Predigt, die sagt, wie ist es, was müssen wir tun, ist immer prophetisches Wort halt, nicht? Das ist Prophetie. Und das ist das, was Jesus eben in Reinform sagt, weil er ja das Wort ist, nicht? Am Anfang war das Wort war Gott, Gott selber ist das Wort. Jesus ist das Wort halt, nicht? Dadurch ist er der Prophet schlechthin halt, nicht? Aber eben auch Priester. Jesus ist der Priester, Hebräer 9 halt, nicht? Er ist der wahre Hohepriester halt, nicht? Er ist derjenige, der stellvertretend vor dem Vater steht und bittet um Vergebung halt. Das, was im Alten Bund die geweihten Männer im Tempel und im Zelt zunächst einmal getan haben halt, nicht? Diese Funktion vollzieht jetzt Jesus Christus. Deshalb brauchen wir auch im Neuen Bund, brauchen wir keinen König mehr. Wir brauchen keine Priester mehr. Wir brauchen keine Propheten mehr, wir haben Jesus, da ist uns alles mitgegeben halt, nicht? Er ist der vollendet Gesalbte. Und noch alles, was mit Versöhnung vor Gott zu tun hat, nicht? Das ist eben in dem Heilskönig aus dem Davidsgeschlecht geschenkt in Jesus Christus halt, nicht? Also wir brauchen keine Gegenstände mehr, deshalb haben wir auch keinen Altar mehr, nicht? Das ist ganz wichtig. Wir haben einen Abendmahlstisch halt, nicht? Und dieser ganze Hokuspokus, der dann abläuft in irgendwelchen anderen christlichen Religionen, wo die Altäre haben, wo sie irgendwelche rituellen Dinge noch machen, ihre Reliquien reinpacken, weil sie irgendwie brauchen wir alles nicht mehr. Wir haben einen Hohepriester in Jesus Christus und wir haben das Kreuz von Golgatha, deshalb brauchen wir keine Altäre mehr halt. Nicht Jesus ist der Inbegriff des Gesalbten, deshalb auch sein Titel Jesus Christus, Jesus Christus. Und immer wieder die Frage, wer ist der Messias halt nicht? Die Frage halt nicht, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da sagt Petrus, du bist der Messias halt nicht. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, nicht? Sondern mein Vater im Himmel halt nicht. Jesus ist der Messias, Jesus ist der Christus, beides heißt nichts anderes als eben der Gesalbte. Und alles, was wir an Salbungshandlungen im Vorfeld hatten im Alten Bund, sind wiederum nur so Typologien, sind Vorwegnahmen dessen, was in Jesus zur Erfüllung kommt. Und nur wenn wir das auch verstehen, was an Salbungshandlungen im Alten Testament geschehen ist, verstehen wir, warum Jesus der Gesalbte ist. Wie gesagt, König, Prophet, Priester, das ist Jesus, das sind die Dinge, die im Alten Testament gesalbt wurden, wo der besondere Segen drauf war, wo eben über diese Gegenstände, über diese Leute Zugang zu Gott gefunden werden konnte halt nicht. Menschen, aber auch nur eben partiell, aber in Christus, in dem Gesalbten halt selber nicht die absolute Erfüllung, der absolute Zugang halt, der dann wirklich final gegeben ist für alle Zeiten. Und das wird, wie gesagt, immer wieder betont. Lukas 4, habe ich eine Bibelstelle hier mitgebracht, Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium der Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei werden sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn halt nicht. Hier kommen ganz viele Dinge zusammen in diesen zwei Versen halt nicht, zu sagen halt nicht, dass er diese Möglichkeit hat, zu sagen, eben zu predigen, das Wort zu sagen, das ist das Prophetische, aber eben auch im Salbens zu wirken, also an den Gefangenen, an den Blinden halt nicht, dieses Wunderbare, was sich eben in dem Gesalbten wiederfindet. Aber es ist eben nicht nur Jesus Christus, der Gesalbte, und jetzt kommen wir ja, wir gehen ja auf Pfingsten zu, das ist ja am Sonntag halt nicht, auch im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Wir wissen ja, wir haben einen dreieinigen Gott, ein Wesen, drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und auch der Heilige Geist hat ganz, 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 ganz viel mit der Salbung zu tun halt, nicht? Ganz viele Dinge, die wir lesen vom Heiligen Geist, werden in Zusammenhang gebracht mit der Salbung. Es war im alten Bund so, dass wenn ein Mann ausgerüstet wurde, berufen wurde, ob als König, ob als Prophet halt nicht, und er gesalbt wurde, dann hat er von Gott den Geist bekommen halt. Dann hat er Weisung bekommen. Nicht immer ist der Geist bei ihm geblieben. Bei Saul ist er wieder gewichen halt nicht. Bei David ist er geblieben halt nicht. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen, spricht die Bibel ganz häufig im Neuen Testament von der Salbung. Und wenn Christus der Gesalbte ist, ich weiß, heute ist es ein bisschen komplizierter halt, aber wenn Christus der Gesalbte ist, dann haben wir über den Heiligen Geist eben Anteil an dieser Salbung, auch dann sind wir Gesalbte, weil wir ja inkorporiert sind in den Leib Christi. Auch dazu zwei Bibelstellen, einmal 2. Korinther 1, da heißt es, Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch in Christus, und jetzt kommt es, und uns gesalbt und versiegelt und unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Das heißt, Gott hat uns gesalbt, indem wir Anteil an Christus haben, also am Gesalbten, sind wir natürlich auch gesalbt. Dann geht es uns gut, dann sind wir geheiligt. Die Salbung im Alten Testament war im Prinzip etwas, was einen Gegenstand oder eine Person aus dem profanen Bereich rausnahm und sagte, okay, durch diese Salbung hast du jetzt was ganz Besonderes für Gott. Und genau das passiert im Neuen Bund. Wir sind rausgenommen aus der Horde derer, die alle verloren sind, und durch die Salbung des Heiligen Geistes sind wir für Gott etwas ganz Besonderes halt. Oder 1. Johannes 2, Vers 20 folgende. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge, wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und die Salbung, die in uns ist, ist jetzt natürlich nicht irgendein besonders tolles Öl, was in uns hineingekommen ist, sondern es ist bildlich gesprochen der Heilige Geist, der in uns ist halt nicht. Das ist unsere Salbung, die wir bekommen haben durch den Heiligen Geist. Im Alten Bund war es so, dass die Salbung einigen wenigen galt. Das war ein exklusives Geschehen. Nur Saul, später David, exklusiv, ganz wenige, die Propheten, ganz wenige. Und die Salbung im Neuen Testament, im Neuen Bund, die wird allen Menschen gegeben, die Gott suchen, die ihre Schuld bekennen und die sich öffnen für den Heiligen Geist. Christus, der Gesalbte, schenkt seine Salbung, sein Heil allen. Salbung ist übrigens ein Zeichen für das Heil, nicht? Ist ein Zeichen gewesen, wenn eben wie hier jetzt, Samuel geht hin, also wir haben das gerade gelesen in der Andacht, nicht? Nimmt diesen Krug mit Öl und gießt so einen ganzen Krug Öl. Ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen, wunderbares Olivenöl über den Kopf von eben dem Saul. Da fließt es richtig runter halt, nicht? Man muss sich vorstellen, das ist nicht so wie bei uns, wir müssen ja heute aufpassen und sagen, nur nicht zu viel Fett halt, nicht ganz furchtbar, sonst wären wir alle noch immer dicker halt, nicht? Und die Blutwerte stimmen nicht. Damals war Öl das, also super tolle halt, nicht? Die Leute hatten alle zu wenig zu essen. Zeichen des Wohlstandes, der Fülle, das war was ganz Tolles. Viele Leute hatten gar kein Öl, nicht? Und das gießt nun Samuel als Zeichen über den Außen. So eben dieses zu sehen halt nicht, dieses Wunderbare. Du hast Fülle, du hast Leben, die Fülle halt. Das ist das Zeichen, das da drin ist. Du bist besonders gesegnet halt, nicht? Und das ist eben das auch passiert, wenn der Heilige Geist in uns kommt, nicht? Dann haben wir auch Leben, die Fülle. Da brauchen wir uns um nichts mehr Gedanken zu machen, nicht? Dann sind wir ganz besonders gesegnet. Der Salbungsakt war immer auch ein Zeichen der Freude halt, nicht? Des Überflusses. Hebräer 1, Vers 9 heißt es, du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit, darum hat dich auch, oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keines deinesgleichen halt, nicht? Gesalbt mit Freudenöl halt, nicht? Also der Salbungsakt ist immer ein Freudenzeichen gewesen halt, nicht? Des Überflusses, der auf uns kommt halt. Und diese Salbung bekommen wir nochmal in Jesus Christus durch den Heiligen Geist halt, nicht? Und damit sind wir dann eben einfach durch den Heiligen Geist eben versiegelt für Christus, dann gehören wir ihm. Das also einige Stichworte zum Thema Salbung. Das ist ein ganz spannendes Thema halt, das ist jetzt auch nur angerissen halt, da könnt ihr gleich nachher noch ein paar Fragen auch zu stellen, aber einfach mal so ein paar Spotlights eben auf die Salbung geworfen. Ich möchte jetzt noch eine Sache tun, möchte noch einmal etwas vertiefen, was wir ja auch jede Woche, jeden Monat einmal mindestens praktizieren, und zwar, dass wir sagen, dass wir es linear so machen. Jeden letzten Sonntag laden wir ein zur Krankensalbung. Nicht jedem ist es immer ganz klar, was machen wir da eigentlich halt, nicht? Da wird gesagt, okay, nach dem Gottesdienst, wer möchte, kann eben in die Sakristei kommen, und da führen wir eben die Krankensalbung nach Jakobus 5 durch. Und das muss natürlich, oder braucht nicht nur am letzten Sonntag im Monat zu sein, sondern natürlich kann man auch die Ältesten rufen der Gemeinde halt, nicht? Dann kommen wir auch, ist gar kein Thema, das tun wir auch immer wieder. Aber wir bieten es auch an, dass Leute kommen und dann eben diesen Dienst in Anspruch nehmen. Die Krankensalbung, das wird immer wieder gesagt, wie macht ihr das denn auch wie in der katholischen Kirche? Die ist nichts Originäres für die katholische Kirche oder orthodoxe Kirche, die natürlich auch kennen. Das ist etwas Biblisches. In der katholischen Kirche und auch in der orthodoxen Kirche wird die Krankensalbung als Sakrament verstanden halt. Wir wissen, dass dort eine andere Sakramentslehre vorherrscht halt. In der katholischen Kirche gibt es 7 Sakramente, bei uns nur 2. Wir Protestanten sagen eben, dass eben nur das Sakrament ist, was Christus A selber eingesetzt hat und B, was er mit einem Zeichen belegt hat halt, nicht? Die Priesterweihe, die Ehe, alles das sind wichtige Dinge halt, nicht? Aber zum Teil schon vor der, oder auch die Eheschließung halt, vor Christus gewesen halt, nicht? Aber eben auch die Krankensalbung, etwas ganz Wichtiges. Manchmal wird das im Volksmund so spöttisch gesagt, die letzte Ölung, nicht? Das ist so, aber überhaupt nicht so, man braucht die Krankensalbung nicht nur einmal, die kann man auch mehrmals in seinem Leben empfangen, wenn man krank ist, da geht es nicht darum, aber natürlich, wenn jemand sterbend ist, ist es noch etwas ganz Besonderes, eben auch dort noch einmal die Krankensalbung zu erfahren. Wir lesen in der Krankensalbung Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Da heißt es, leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also es ist so, dass eben bei der Krankensalbung ein Kranker ist, jemand, der leidet, das kann sowohl eine körperliche wie aber auch eine psychische Erkrankung sein halt, nicht? Und dass er dann zu sich ruft, die Ältesten, und dass dann die Ältesten mit ihm dieses so vollziehen halt, wie es hier beschrieben ist. Ich habe das auf dem Zettel auch mal abgedruckt, dass man einfach auch mal sieht, für diejenigen, die noch nicht bei der Krankensalbung bei uns waren, hinten in der Sakristei, dass man weiß, was passiert denn da eigentlich halt, nicht? Also nach dem Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen, wir stehen dann in einem Kreis zusammen, gibt es zunächst dann nochmal die trinitarische Öffnung, dass wir sagen, wer macht das denn hier? Das macht jetzt nicht Pastor Latzel, der besonders irgendwie viel charismatisch drauf hätte, sondern hier wirkt der lebendige Gott, niemand anderes halt, nicht? Also im Namen Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Wir lesen dann auch einmal Jakobus 5, eben diese Stelle, die wir eben auch gelesen haben, um uns nochmal zu vergegenwärtigen, halt, dass das, was wir tun, eben wir auf Geheiß und Befehl des lebendigen Gottes tun. Und dann, bevor wir diese Salbungshandlung tun, kommt es dazu, dass ich noch einmal sage, oder derjenige, der die Salbungshandlung macht, wir wollen noch über unsere Schuld nachdenken. Denn das ist wichtig. Die Wirkung des Heiligen Geistes, das wissen wir alle, das haben wir mehrfach schon auch erzählt und betont, wird blockiert durch Sünde, an Sünde, der wir festhalten. Wenn ich möchte, dass Gott mir hilft und ich spüre nicht, dass Gott mir hilft, hat das häufig ganz viel damit zu tun, dass Schuld da ist und so den Kanal blockiert, durch den der Heilige Geist in mein Leben noch stärker kommen kann. Und das ist wichtig, bevor man Gott um etwas bittet, dass man nochmal hingeht und seine Schuld bekennt. Nicht nur hier bei der Salbungshandlung, auch wenn ihr betet, nicht? Es heißt, bittet Gott stets mit Danken. Das Danken ist auch wichtig, das nicht zu vergessen, aber immer wieder auch die Schuld bekennen halt, nicht? Auch im Vater unser lehrt uns Jesus das Beten, immer wieder die Schuld bekennen halt. Das ist ganz wichtig, damit wir in der Demut gehalten werden, nicht, dass wir hochmütig werden halt, nicht? Und damit Gott wirklich wirken kann an uns. Deshalb auch hier noch einmal, dass wirklich in die Besinnung der Schuld gegangen wird. Dann wird ein Beichtgebet gesprochen, das dann entsprechend von denjenigen, die da sind, von den Kranken bejaht wird. Und dann wird ihnen die Vergebung ihrer Schuld zugesprochen. Auch da möchte ich nochmal sagen, nicht Pastor Latzel vergibt die Schuld. Jesus Christus vergibt die Schuld. Das wird immer wieder so falsch verstanden. Aber wenn Menschen ihre Schuld bekannt haben und bitten um Jesu Christi willen und das Blut des Heilandes halt, nicht, dann darf man ihnen zusprechen, nicht nur ein Pastor, sondern jeder Christ, wenn du das bekannt hast, die und die Schuld. Und wenn du damit um das Kreuz von Golgatha bekommst, dann kannst du sicher sein, dass diese deine Schuld vergeben ist. Das ist das Wichtige halt. Und danach geht man hin, lässt sich von den Kranken sagen, was sie quält. Der eine hat einen Tumor, der andere steht vor einer Knieoperation, der andere hat Gallensteine und. Und dann wird hingegangen, wir machen das so, dass wir uns, wenn wir im Kreis aufgestellt sind, dass der Pastor oder derjenige, der es leitet, zu jedem Einzelnen hingeht, sich das anhört und dann für ihn ein Gebet spricht. Und dann eben das Olivenöl, das ist das, was ich dann in einem Schälchen habe, halt, nicht, ihn salbt, ihm Kreuz auf die Stirn macht und die Hand auflegt und den Segen zuspricht. Wenn man dann einmal in der ganzen Runde drum ist, manchmal haben wir 14, manchmal 15, haben auch schon 20 Leute gehabt bei den Salbungshandlungen halt nicht. Wenn das alles durch ist, dann beten wir nochmal die Ältesten halt für die Geschwister, sprechen das Vaterunser und den Segen und dann ist diese Krankensalbungshandlung abgeschlossen. Wenn man das sieht, diese 7 Punkte, die finden sich genau eben so in Jakobus 5, die werden genauso eben auch dort gesagt, das liegt dem zugrunde halt. Also das ist der äußere Rahmen halt und Teil eben dieser Salbungshandlung ist eben auch das Öl, aber das Wichtigere ist das Gebet und das ist ein äußeres Zeichen. Natürlich passiert etwas dabei, gar keine Frage. Aber so wie die Taufe auch ein Zeichenhandeln ist und trotzdem Gott durch den Heiligen Geist in der Taufe wirkt, ohne dass ich das beschreiben kann, tut es auch bei der Salbungshandlung. Und ich könnte euch Geschichten erzählen, also was ich selber persönlich erlebt habe, wirklich. Und wenn Bernd hier ist, der schon wirklich, Bernd hat ja mal eine Predigt drüber gehalten, hat eine ganze Predigt nur erzählt von Wundergeschichten, die er persönlich erlebt hat, nicht? Wie er erlebt hat, wie Menschen, die unheilbar krank sind, gesund geworden sind. Nicht jeder, ich sage das auch deutlich, wird gesund. Aber auch ich habe das erlebt, nicht? Dass Ärzte mich angerufen haben und gesagt, sagen Sie, was haben Sie denn da für einen Hokuspokus gemacht? Das können wir uns überhaupt gar nicht erklären. Wir haben dem 2 Tage gegeben und jetzt ist er wieder in der Reha. Unmöglich halt, nicht? Also das sind wirklich Wunder. Sachen, wo man sagen kann, das ist eben der lebendige Gott halt nicht, der wirkt halt nicht. Ich kann nicht beschreiben, was da passiert. Ich bin, wie gesagt, das hat ja auch nichts mit Pharmakologie oder sonst was zu tun halt nicht. Bin auch kein Mediziner halt nicht. Das ist wirklich das, was Gott letztlich tut. Aber ich kann euch und Ihnen auch da Mut machen halt. Also wenn ihr krank seid, sagt die Schrift halt nicht, geht zum Arzt, ganz wichtig. Also nicht, dass jetzt einer denkt, naja, wir brauchen nur noch die Salbungshandlung in Martini oder sowas oder Bernd Bierbaum kommt. Nein, das Medizinische ist erstmal das Wichtige, gar keine Frage. Und trotzdem, das andere darf man mitnehmen halt nicht, wenn man leidet halt nicht, wenn man krank ist und leidet. So heißt es einfach, das mitzunehmen halt nicht. Dann auf alle Fälle auch um diese Stärkung zu bitten. Und es ist etwas Wunderbares, wie unser Herr und Heiland da wirkt. Also auch hier ist Salbung nochmal etwas, was wir ganz konkret erleben halt, wo wir wirklich erleben dürfen halt, wie unser Herr und Heiland uns gut tut halt nicht, so wie in dem Psalm, den viele Leute als ihren Lieblingspsalm auch beschreiben halt nicht. Und er salbet mein Haupt mit Öl halt nicht. Das wird er wirklich ganz spürbar, erfahrbar, ist also ein ganz tolles Moment halt. Ja, übrigens auch da nochmal, das Salböl wird nicht wie in der katholischen Kirche, da gibt es ganz eigene Riten, wie das hergestellt wird, aber auch dann, wer das weiht, das ist manchmal der Bischof oder der Kardinal, das ist überhaupt gar nicht so halt, wir haben ganz normales Olivenöl, das wird auch nicht geweiht, das ist genauso mit dem Wasser, wo wir taufen halt nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle, es ist ein Zeichen halt und das Öl als solches hat nicht irgendeine magische Kraft, so dass irgendeiner sagt, jetzt geben Sie bitte die Flasche mit, gebe Ihnen auch 500 Euro, weil dann kann ich mich selber noch irgendwie dann so medizinisch aufwärmen. Glauben Sie, das ist alles, glauben Sie mir, sowas läuft alles auch im Anführungszeichen christlichen Bereich ab. Was glauben Sie, was alles im Katholizismus sowas läuft? Katastrophe halt, nicht? Aber geben Sie mal einem Internet Reliquienhandel, nicht? Zu sagen, was da alles drinsteht, was Leute dann glauben, was darüber kommt. Wir lachen drüber, aber tatsächlich sowas passiert. Deshalb sage ich das in aller Deutlichkeit nicht. Es geht nicht um die Materie dessen, was da ist, sondern es geht um das gläubige Herz, das jemand hat. Das ist auch wichtig. Wer zur Salbungshandlung kommt, das ist wichtig, dass man dem glaubt, dass Jesus da handelt, dass man dem vertraut, dass der Heiland da ist, dass der das tut halt. Nicht, dass man sagt, ja, so wie Gott das gesagt hat, da schmeiße ich mich jetzt drauf halt nicht. Und es kommt nicht darauf an, dass, weiß der Kuckuck, das Olivenöl eine besondere Konsistenz hätte oder, weiß der Kuckuck, Pastor Latzel in irgendeiner besonderen Form wäre oder sowas, sondern zu sagen, dass man selber dort mit gläubigem Herzen hinkommt. Das, wie gesagt, nochmal zur Krankensalbung, einer speziellen Form des Salbens halt, was wir auch heute in der Gemeinde erleben. Ja, jetzt zu einer Salbungshandlung, die ausführlich beschrieben wird. Ganz tolle Geschichte in 1. Samuel 16. Die Salbung Davids. Ich lese die Verse 1 bis 13. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach, ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern, heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Und als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht der vom Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, siehe nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste, siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er ist es. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbt ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Das ist diese wunderbare Salbungsgeschichte halt, nicht? Wie Gott Samuel aussendet und auf wunderbare Weise seinen Gesalbten finden lässt. Jetzt kann man natürlich sagen, du, das ist aber eine nette Geschichte halt, nicht? Das ist also richtig so Hollywood-Klischee, nicht? So kann man, also jeder Regisseur, der hat da 20 Minuten Stoff, um einen tollen Film draus zu machen halt. Aber hier steckt natürlich viel Wort Gottes, steckt viel Theologie drin, die wir herausziehen können halt, nicht? Und ich habe uns 7 exegetische Splitter aus diesem Text herausgebrochen halt. Dinge, die ich aus diesem Text herauslese, die ich für mich finde und die hoffentlich euch und Ihnen auch etwas sagen. Der erste Punkt. Am Segen, an der Salbung Gottes ist alles gelegen. Also Salbung setze ich hier mal gleich mit dem Segen, weil es die vollendete Form des Segens ist halt nicht. Ein ganz starkes Zeichen des Segens halt nicht. Am Segen, am Salbung Gottes ist alles gelegen. Woran mache ich das jetzt deutlich? 1. Samuel 16,2. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird es erfahren und mich töten. Das ist dem Saul klar und bewusst. Saul hat erlebt, ich bin verworfen, ich verliere mein Königtum und er hat natürlich Angst vor dem, der nach ihm gesalbt wird. Und Samuel hat da ein feines Empfinden und Gott bestätigt das ja auch. Also der sagt nicht, mach dir keine Gedanken, Saul ist nicht so dumm und so verworfen und so bösartig. Nein, nein, der sagt, du musst den schon ein bisschen austricksen. Und sagt, das mach das mit der Kuh, lauf dahin, damit du da getan wirst. Weil Saul weiß ganz genau, und das sehen wir jetzt indirekt hier, am Segen Gottes ist alles gelegen. Am Segen Gottes ist alles gelegen, an seiner Salbung. Wenn Gott segnet, ist alles in Ordnung. Wenn Gott flucht, ist alles vorbei. Eine tolle Geschichte mit dem Biliam, auch so eine tolle Geschichte, nicht? Da schickt hier der König halt nicht und er soll das Volk fluchen halt nicht. Und er geht hin halt nicht und Gott lässt es nicht zu und er muss segnen, der Prophet muss segnen, statt zu fluchen halt nicht. Und da ist alles dran gelegen halt nicht. Da steckt so vieles drin halt nicht. Ohne den Segen Gottes geht es nicht halt. Und darauf wird immer wieder in der Bibel auch rekurriert, immer wieder auf den Segen Gottes, an seine Salbung. Also nochmal, wir haben eben das ja gelesen, auch von der Segnung, als die Jünger da zusammengekommen sind, als Jesus gen Himmel fährt halt. Nicht? Was macht er als letztes im Segen, wie er gen Himmel gefahren wird, nicht? Segnet er noch die Jünger nicht? Und es kommt darauf an, dass der Herr segnet. Ich habe noch eine Belegstelle, Psalm 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass er früh aufsteht und danach lange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Es kommt für das Gelingen immer wieder darauf an, dass unser Herr und Heiland segnet halt in allen Dingen, die wir tun. Ob wir eine neue Arbeitsstelle antreten, ob wir eine Ehe führen halt nicht, ob wir sonst irgendetwas tun, im Urlaub fahren, es kommt auf den Segen Gottes an. Das ist das Entscheidende halt nicht. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass Gott segnet und eben auch der Beginn des Königtums Davids, bei all dem, was dieser Mann gerissen hat, dieser brillante Militär, dieser knallharte Lenker, der wirklich ein brillanter Politiker auch war, nicht? Das Wichtigste für seinen Dienst ist, nicht? Das Wichtigste, dass alles Erfolg hat, nicht? Ist auch ein hervorragender Theologe gewesen, die Psalme, die er gedichtet hat, ist der Segen, ist die Salbung Gottes. Das Erste am Segen, an der Salbung Gottes ist alles gelegen. Ein zweites. Diener Gottes haben ihre Entscheidung immer durch Gott, den Herrn, prüfen zu lassen. Das ist eine ganz tolle Geschichte für einen Hauptamtlichen hier, der Verantwortung in der Gemeinde trägt. Wenn man sieht, was für so ein großer Mann wie der Samuel auch schon mal ganz schnell daneben liegen kann, halt, nicht? Der kriegt einen Auftrag und der Auftrag lautet: Salbe einen der Söhne, und dann kommt der erste angewackelt halt und sagt: Der prima, also der sieht auch genauso aus. Und also, wenn der Herr nicht eingeschritten hätte, der hätte sofort das Ölhorn aufgerissen und hätte den Erstgeborenen Isais gesalbt. Aber der war es gar nicht. Ja, das ist eine komplette Fehleinschätzung. Samuel guckt auf das Äußere, lässt sich blenden und denkt, das ist es auch schon. Obwohl Samuel natürlich unstrittig ein ganz großer Gottesmann ist. Aber das ist etwas, was sich jeder Gottesmann und jede Gottesfrau immer wieder ins Stammbuch schreiben darf. Bitte alles, was wir tun, immer wieder vom Herrn prüfen lassen. Selbst die besten Entscheidungen, die manchmal so fromm und so richtig sind, wenn sie nicht vom Herrn geprüft sind, taugen sie nichts. Das ist ganz wichtig. Es gibt so viele vermeintliche Richtigkeiten und da haben die das getan und jenes gemacht und das muss doch auch so sein. Nicht alles ist in Gottes Heilsplan und das wissen wir nicht. Deshalb ist es ganz wichtig, und das versuche ich auch immer wieder zu tun und gebe ich auch Leuten weiter, wenn man jetzt hier auch, der Fighter ja hier gewesen ist und alles zu sagen, wenn man sagt, Mensch, das sind zukünftige Pastoren, denen zu sagen, immer wieder bitten, wenn man eine Entscheidung getroffen hat im Reich Gottes. Ob als Kirchenvorstand oder in der Seelsorge oder wo auch immer man steht in der Predigtentscheidung: Herr, wenn das nicht dein Wille sein soll, dann mach bitte fest die Türen zu. Ich habe nach bestem Willen und Gewissen gearbeitet, nach deinem Wort, und ich denke jetzt, dass das Richtige ist. Aber ich bin nur ein ganz kleines Licht und ich überblicke die Gesamtzusammenhänge nicht, Herr. Und wenn ich einen Fehler mache, dann bitte ich dich inständig auf meinen Knien: Du, der Allmächtige, greif ein und mach es mir deutlich, denn ich bin blind. Und bitte, also da möchte ich sagen, halt, das habe ich schon so oft in meinem Leben erfahren, dass ich dachte, und das ist jetzt der ganz große Wurf halt, nicht? Und das ist es und so muss es sein. Und der Herr bricht rein und sagt hier: Stopp. Und es war alles theologisch so richtig, es war geistlich so sauber, es war alles so wunderbar, aber es war menschliches Denken. Und da kann ich euch und Ihnen immer nur wieder Mut machen, das zu tun. Sowohl in den geistlichen Entscheidungen, wie aber auch in den privaten, ganz normalen Lebensentscheidungen halt. Nicht? Leute fragen ja immer, was ist jetzt die richtige Entscheidung, wie soll es denn sein? Es gibt manche Dinge, da steht man wie an so einem Scheideweg, nicht A oder B. Da muss man sagen, ich mache das oder dieses. Und das müssen wir und dürfen wir auch tun, nicht? Gott, so heißt es einmal in dem Psalm, halt, stellt unsere Füße auf weites Land, wir dürfen unser Leben gestalten. Aber wenn wir einen Weg gehen und Entscheidungen getroffen haben, dann bitte immer wieder sagen: Herr, ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen, wenn die falsch sein sollte, wenn die nicht richtig ist für dein Reich und nicht gut ist für mich, dann mach die Tür feste zu, lass es mich erkennen und schließe die Dinge. Und Gott tut das einfach. Also da möchte ich jedem nur Mut machen. Also immer wieder die Frage halt nicht, also soll ich jetzt heiraten, soll ich jetzt nicht heiraten halt. Ich sage nur, gehen Sie nach vorne, heiraten Sie. Aber wenn Sie den Stoppschild kriegen, dann davon die Finger lassen halt nicht. Soll ich diese Stelle annehmen, soll ich sie nicht annehmen? Wie wird es dann werden? Ich sage nur, gehen Sie ruhig nach vorne halt. Aber legen Sie es Gott hin, legen Sie es vor seinen Altar. Bitten Sie den Allmächtigen einzuschreiten, dass er sagt, wenn ich nichts überblicke. Und wenn ich dann wirklich schreie und mit ganzem Herzen bei Gott bin, dann passiert das auch. Dann darf man sich allerdings auch nicht wundern, wenn dann auf einmal Dinge im Leben nicht in Erfüllung gehen. Nicht, wenn man die Arbeitsstelle nicht bekommt. Halt, weil sie eine Beziehung zerschlägt halt, nicht? Oder wie Dinge sich anders entwickeln halt. Aber das ist nicht schlimm. Hauptsache Gott führt, nicht? Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird es wohl machen, nicht? Unsere Bibel auf dem Abendmahlstisch liegt immer aufgeschlagen mit diesem Wort. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Solange ich Pastor bin in dieser Gemeinde, wird diese Bibel immer da aufgeschlagen sein. Weil unter diesem Wort geht diese Gemeinde nach vorne, solange ich hier zu sagen habe. Zu sagen, nicht was der Vorstand, nicht was Pastor Latzel, nicht was der Konvent zu entscheiden haben, sondern was der lebendige Gott zu sagen hat. Hat, nicht? Und da wollen wir immer nach Fragen und Trachten halt, nicht? Und unsere Wege wollen wir immer dem lebendigen Gott anbefehlen halt. Ihm anbefehlen und darauf hören halt, nicht? Wir wissen die nicht, die Wege. Aber wenn wir falsche Wege sind, dann muss er sie zumachen halt, nicht? So, das habe ich jetzt auf meinem Nummernschild auch stehen. Also das ist so theologische Grundüberzeugung, aber die kommt eben immer wieder in der Bibel auch vor. Und Samuel ist gut beraten gewesen, dass er auch dann bei den Nächsten immer wieder gefragt hat, ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht, nicht? Und 7-mal kriegt er die Tür zugemacht halt und erst beim 8-mal, da geht es da weiter. Das ist, wie gesagt, Diener Gottes haben und ihre Entscheidung immer, sich durch Gott, den Herrn, prüfen zu lassen. Drittens, Gott, der Herr, sieht das Herz der Menschen. Ein ganz toller Satz, ein ganz tolles Wort hier halt, nicht? Nicht? Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an, nicht? Das ist das Wunderbare. Der Herr sieht das Herz an. Das ist, wenn ich es eigenreflektorisch wahrnehme, für mich natürlich eine Sache, wo ich immer wieder einfach auch mich ertappen muss halt, nicht? Also ich kann der Gemeinde ja eine Menge vormachen. Ich kann ja eine Menge tun als Pastor und kann mich als den super frommen darstellen und nicht nur ich als Pastor, auch ein Gemeindeglied halt, nicht? Aber unserem Herrn und Heiland, dem kann ich nichts vormachen. Der guckt hier hinein. Und er weiß, wie dreckig, gemein und verdorben ich bin halt, nicht? Und da muss ich mir wieder verbeugen halt, nicht? Das ist eine Sache, das ist nicht nur schön, dieses Wort, wenn ich ihm gesagt habe, so ein schönes Wort, aber eben auch für mich persönlich, wenn ich das für mich selber annehme. Dieser Herr in Thailand weiß genau, wie es bei mir aussieht, und deshalb brauche ich auch von dem keine Geheimnisse zu haben, kann ich sowieso nicht halt, nicht? Aber es ist auch für mich hilfreich zu sagen, wie beurteile ich als Christ Menschen, nicht? Wir neigen ja auch dazu, ganz schnell Menschen abzuurteilen. Entweder A, wenn man jünger ist, wie sieht denn der aus, nicht? Hübsches Äußere halt, nicht? Und da hat er sofort schon mal einen Haken drin. Wenn man älter wird, dann spielt auf einmal das Bankkonto eine größere Rolle halt und sonst was halt. Irgendwann kommt die Intellektualität mit dazu. 5 Doktortitel vom Namen halt, nicht? Da kannst du ja alles in der Gemeinde erlauben lassen. Leider ist das auch bei den Evangelikalen so. Bei Gott, Gott sei Dank nicht so, nicht? Gott sieht das Herz an, nicht? Und das ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder auch von dem Blick Jesu Christi dann leiten lassen, nicht? Dass wir nicht auf das Äußere gucken, sondern dass wir das Herz ansehen halt, nicht? Das gelingt häufig nicht, aber da dürfen wir Gott immer wieder um Weisung und Führung bitten halt, nicht? Muss der Petrus auch lernen, nicht? Da, als er da vermeintlich ablehnt, zu den Heiden zu gehen, nicht? Das sind sie nicht wert, er arbeitet nur mit den Juden halt, nicht? Und dann, als er dann diese Vision hat mit dem Fleisch, nicht? Dann heißt es, Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm halt, nicht? Ein viertes, von Gott, dem Herrn, kommt Heil und Urteil. Da kommt nun Samuel als der Richter. Wir haben das Richteramt ja umfasst, wir haben das mal ein bisschen beschrieben, was der alles macht. Der hat ja sowohl diese priesterlichen, prophetischen Dinge halt im Dienst, aber hat auch ganz normal eben Dinge, wo er was entscheiden kann, politisch dort in seinem Handeln gehabt, nicht? Und als er da nach Bethlehem kommt halt, nicht? Da heißt es, da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dann kommen Heil. Sie setzen das andere nicht da entgegen, das auch so nicht, also so ist der Mensch ja nicht, der hofft immer aufs Beste so ein bisschen, nicht, bedeutet es Heil, sie können, oder bedeutet es Unheil, nicht, diesen zweiten Teil stellen sie gar nicht mehr. Aber das ist tatsächlich das, was eben von Gott auch kommt. In seiner Hand ist beides, Heil und Urteil, Heil und Urteil. Und das wissen die Menschen damals. Heute glauben viele Leute, ja, also vom lieben Gott, den es in der Bibel gar nicht gibt, den lieben Gott halt, nicht? Ja, da kommt nur das Gute, nicht? Das ist eben derjenige, der immer segnen muss und der mich immer vergeben muss. Nein, von diesem Gott und Herrn kommt auch Urteil. Von ihm kommt sowohl das Heil wie auch das Urteil. Beim ersten Kommen Jesu in diese Welt, da hat er das Heil gebracht. Da hat er nur das Heil gebracht. Da hat er nicht gerichtet. Da hat er sich von diesen römischen Soldaten ans Kreuz schlagen lassen, verhöhnen und verlachen halt, nicht? Nur damit er eben Vergebung vor Gott erwirkt. Da hat er das Heil gebracht. Wenn das nächste Mal wiederkommen wird, bringt er das Urteil. Und wohl dem, der diesen Jesus Christus jetzt schon angenommen hat und ihm das Heil hat schenken lassen, damit er nicht eines Tages unter das Urteil kommt, wenn dieser Gott eines Tages kommen wird, nicht, und wenn er scheiden wird, wie es heißt in Matthäus 25, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken halt und die Schafe zu seiner Rechten stellen würde, die Böcke zur Linken wird, sagen zu den einen, ihr habt ewiges Leben und ihr habt ewige Verdammnis halt, nicht. Das ist etwas, was ja heute gar nicht mehr gesagt wird, auch heute wieder in dem Losungstext, nicht, wir haben heute Brudergemeinde, nicht, da hat man wieder das Wort Gottes beschnitten halt, nicht. Dann nimmt man nur die schönen Worte, setzt dann so ein Bibelwort zusammen und das, was so ein Stück weit anrüchig ist, das schmeißt man einfach raus, nicht? Weil man den Gott, der auch zornig ist, der Unheil bringt halt, nicht? Der auch ins Gericht geht mit Menschen, der will man nicht haben, nicht? Der passt so nicht mehr in die Schönwettertheologie, wie man sich den Gott zurechtschneidet halt, nicht? Aber Gott ist nicht so, wie Menschen sich den machen oder Theologen sich den fantasieren, sondern so, wie die Bibel sagt, und da kommt eben Heil und Urteil von diesem Gott. Ein fünftes Schlaglicht. Bei Gott im Herrn ist ganz was anderes, nicht? Also bei Gott im Herrn ist die 8 die Zahl des Neubeginns halt, nicht? Das ist so eine ganz tolle Stelle auch hier, nicht? Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, als wir über die Offenbarung gesprochen haben, dass, ohne das überbewerten zu wollen, aber dass die Zahlen in der Bibel ja mit besonderen Bedeutungen belegt sind halt. Also 7 ist die Zahl der Vollendung halt, nicht? Und 8 ist eben die Zahl des Neubeginns halt, die Zahl des Neubeginns. Und ganz viele Stellen in der Bibel haben damit zu tun, wenn etwas Neues losgeht, dass das am 8. oder zum 8. Mal oder am 8. Tag geschieht. Also, als Gott schon mal Urteil gebracht hat über diese Welt, als er mit der Flut alles ausgerottet hat, was erleben war, da schickt er in seiner Arche zur Bewahrung 8 Menschen. 8 Menschen. Nur seine 3 Söhne, Sem, Ham, Japhet, nur seine Frau und die 3 Frauen dieser Söhne halt, nicht? Mit 8 Menschen macht er einen Neubeginn, ist der Neuanfang. Nach jüdischem, nach alttestamentlichem Gesetz ist ein Leben erst dann am Leben am 8. Tag. Am 8. Tag wurde beschnitten. Und der Name gegeben. Bis dahin galt es nicht als Mensch, deshalb ist ja auch, feiern wir ja Weihnachten, 24. Dezember, aber nach Christi Geburt ist der 1.1., nicht? Das sind 8 Tage später. Das ist eine jüdische Tradition zu sagen, Tag der Beschneidung ist der 1.1. gewesen halt, nicht? Das ist ganz wichtig, erst 8 Tage nach der Geburt beginnt das Leben halt, ist der Neubeginn halt, nicht? Da wurde beschnitten, da wurde der Name gegeben halt, nicht? In den Reinigungsvorschriften spielt der von Aussatz, ist jemand von Aussatz befallen gewesen, dann wurde er gereinigt eben durch das, was die Priester getan hat, und am achten Tag musste er sich zeigen halt, nicht? Und dann konnte das neue Leben beginnen, wenn man dann rein gewesen war, wenn man 8 Tage rein geblieben war. Aber natürlich über allem, die Zahl des Neubeginns halt nicht, ist 8 eben der Tag der Auferstehung, nicht? Am 8. Tage, nicht? Am Sonntag. Und deshalb feiern wir ja am Sonntag auch unseren Schabbat, unseren Sabbat, nicht? Zu sagen, nicht? Weil hier der Neubeginn ist. Das war auch schon in der alten Gemeinde so, sagt es die Bibel halt, nicht? Zu sagen, da geht es neu los. Mit der Auferstehung Jesu am 8. Tag ist der Neubeginn. Dort wird alles anders. Und eben hier auch in dieser Geschichte nochmal halt, nicht? 7-mal ist nichts gewesen und am 8., nicht? Der 8. Sohn, der kommt, nicht? Der David halt, nicht? Da geht es neu los. Das neue Königtum, das alte ist genommen von dem Saul und der Neubeginn eben im 8. Sohn. Ein 6. Schlaglicht. Gott im Herrn gefällt es, gerade das Kleine und Schwache zu erwählen und damit seine Macht zu erweisen. Nicht? Wir wissen ja ein Kapitel später, ich habe vor 2 Wochen darüber gepredigt, nochmal 1. Samuel 17, dann kommt die Geschichte Goliath und David. Nicht? Die ältesten 3 Brüder müssen schon ins Feld ziehen, die arbeiten dann schon mit, halt, als es gegen die Philister geht. Nicht? Und David wird dann nur geschickt, um den ins Brot zu bringen. Nicht? Und als er dann gegen Goliath antritt, da kann er nicht mehr die Rüstung von Saul tragen. Halt, nicht? Der ist der kleine Mickerling, der ist so klein, dass sein eigener Vater den gar nicht am Plan hat. Nicht? Also so nach dem Motto, das war es jetzt mit den ersten 7, die hält er für Söhne, weil der ist eben einfach noch zu klein halt, nicht? Der ist zu schwächlich halt, nicht? Das ist eben noch ein Jüngling halt, nicht? Aber gerade mit dem kleinen Schwachen, nicht mit dem Erstgeborenen, wo nach menschlichem Erkenntnis, da sagt er, oh, sagt Samuel, das ist ein prima Kandidat, nicht? Der sieht schon gut aus, groß, so Schultern halt, 100%ig, mit dem können wir halt, nicht? Nein, Gott sagt nicht mit dem, sondern hier mit dem kleinen Schwachen. Und das finden wir immer wieder halt, nicht? Immer mit dem kleinen Schwachen. Auch Bethlehem, diese Geschichte spielt ja in Bethlehem, nicht? Das ist die Stadt Davids. Und eben, da wird eben verheißen, aus dieser Stadt, wo eben David gesalbt wurde, halt, nicht? Da soll mir auch mein Gesalbter kommen, halt, nicht? Aus Bethlehem Ephrata. Micha heißt es halt, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang und Eingang von Ewigkeit her gewesen ist, halt, nicht? Und Bethlehem ist kleine, unbedeutende Stadt, halt, nicht? Der kommt nicht aus Jerusalem, halt, nicht? Der kommt nicht aus Jericho. Eine kleine, unbedeutende Stadt, halt, nicht? Aber das ist genau das. Gott erwählt immer das Kleine. Auch Israel ist erwählt, nicht weil es das große, tolle Volk ist, nicht? Es ist ein ganz kleines, mickriges Volk, nicht? Es wird erwählt, weil Gott es lieb hat, halt, nicht? Und Gott braucht nicht das Große und Starke. Gott ist selber der Größte, der Stärkste, ist der Allmächtige halt, nicht? Deshalb kann er wählen, wen er möchte, und das zeigt er immer wieder, damit seine Kraft mächtig ist, als zu sagen, er wählte das Kleine, das Schmächtige und das, was nicht gut ist und was nicht aus unseren Augen halt nicht mächtig und kräftig ist. Nicht das, was Paulus dann sagt, nicht? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig halt, nicht? Wenn einer selbst stark ist, halt meint, aus seiner Kraft und seiner Macht Dinge machen zu müssen, das hat er dann Saul auch getan, nicht? Er muss mit seiner Strategie, wartet nicht auf Gott, sondern er, deshalb wird er ja verworfen, denkt, ich muss das hier regeln halt, nicht? Ich warte nicht auf Gott halt, nicht? Der wird dann verworfen. Aber bei Gott ist es eben so, dass er immer wieder das Kleine und Schwache erwählt und erweist darin seine Macht, aus kleinen Anfängen. Das ist ganz wichtig, auch für die Gemeinde Jesu. Das hat die Gemeinde Jesu über all die Jahrhunderte immer wieder erlebt, nicht? Wenn sie in politischer Verfolgung gewesen ist, halt nicht, wenn sie immer wieder unterdrückt worden ist, halt nicht, und dachte, wir sind so klein und so schwach halt, nicht? Was haben wir denn noch für eine Möglichkeit halt, nicht? Für Gott ist das überhaupt gar kein Problem. Auch wenn wir das heute erleben in den evangelischen Kirchen halt nicht, in den Landeskirchen halt nicht. Was ist da an Irrlehre nicht? Und die Leute, die noch klar stehen auf den Kanzeln halt nicht, was sollen die manchmal denken halt? Meine Güte, wo sind wir halt? Wo stehen wir halt? Auch spielt keine Rolle. Und wenn nur noch einer da wäre halt, es spielt keine Rolle. Hauptsache Gott ist da. Der kann aus den allerkleinsten Dingen ganz Großes tun. Und das gefällt ihm gerade auch so zu handeln. Und ein 7. und letztes Schlaglicht aus dieser Geschichte der Salbung halt, nicht? Weil das von diesem kleinen und schwachen David zeigt, was seine Grundkompetenz ist halt, nicht? Da heißt es, David hütete die Schafe und David hütete die Schafe, wie Gott der Herr seine Schafe hütet. In der Geschichte 1. Samuel 17 wird ja erzählt, wie er sich todesmutig dann gegen die Bären und Löwen gestellt hat, nicht? Und das zeigt so ein Stück weit das, was eben Gott auch ist. Wenn wir lesen im Psalm 23 oder wenn wir Johannes 10 lesen, die Hirtenrede halt, nicht? So ist Gott gegenüber seinem Volk, so ist Gott gegenüber seinen Leuten. Er ist wie ein guter Hirte, er ist der gute Hirte, nicht? Und das ist das, was eben auch den David ausmacht. Er ist ein guter Hirte, das dürfen wir sagen halt, nicht? Er ist ein guter Hirte. Und diese diese Kernkompetenz, ein guter Hirte zu sein. Er hütet die Schafe halt, nicht zu sagen halt, die ist ganz wichtig, wenn man Führer des Volkes Gottes sein will. Ein guter Hirte zu sein, deshalb heißt ja auch Pastor, lateinisch Hirte halt, nicht? Ein guter Pfarrer ist ein guter Hirte, nicht? Zu sagen, ein guter Hirte, nicht? Der die Schafe unter dem Wort Gottes, also die Gemeindeglieder, gut führt halt, nicht? Und das ist die Grundkompetenz halt, nicht? Deshalb ist er ein guter König gewesen halt, nicht? Denn er hat, nicht nur weil er ungeteilt bei Gott gewesen ist mit seinem Herz, er hat eben auch die Fähigkeit besessen halt, nicht? Schafe zu hüten. Und das ist auch ein pastorales Wort halt, nicht? Zu sagen halt, nicht? Was macht es aus, wenn du in ein Amt eingesetzt wirst, nicht? Dass du wirklich tatsächlich, ja, wie ein guter Hirte da bist, eben für die Leute, die dir anvertraut sind, nicht? Und nicht wie ein Mietling, so spricht Jesus in Johannes 10 halt, nicht? Der Mietling, der haut ab, wenn der Wolf kommt halt, nicht? Aber ein guter Hirte, der stellt sich hin und ist bereit, auch sein Leben zu lassen für die Schafe halt, nicht? Und so ein guter Hirte ist David gewesen, und das steht eben in, ja, Verhältnis zu Gott und in Vorabbildung zu dem, was Jesus gewesen ist, der der final gute Hirte gewesen ist, der eben seine Schafe hütet. Psalm 10 heißt es, erkennet, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Und das ist das Wunderbare, darüber wir uns drüber freuen halt nicht. Und so wie es ein guter Hirte zu seinen Schafen ist, so ist eben der lebendige Gott für uns. 8:30, das heißt eine Minute nach 8:30, aber einigermaßen eine Punktlandung. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die uns über das Internet und das Telefon zugeschaltet sind. Hinweis auf die nächste Stunde. Nächste Stunde ist Bibelstunde, allerdings haben wir da einen Gast hier, Pastor Müller von der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Und bitte, der Mann ist so gut, der ist so stark. Laden Sie da Leute ein, sagen Sie Bescheid, hundertprozentig, der wird über die Arbeit dort der HMK sprechen. Ganz tolle, wunderbare Arbeit halt, nicht? Also dazu recht herzliche Einladung. Bin sehr froh, dass der nächsten Mittwoch bei uns ist. Und dann werden wir erst in 14 Tagen mit Samuel weitermachen. Aber glauben Sie mir, nächste Bibelstunde, ich sage das direkt mal so in Vorwegnahme, das wird ein großes Highlight. Ganz toller Mann, der ganz viel zu sagen hat. Ganz spannende Sachen halt. Ich weiß jetzt schon, dass die Geschwister sagen werden, den müssen wir nochmal holen halt. Aber wir sind erstmal froh, dass der nächsten Mittwoch bei uns ist. Allen, die uns über Internet und Telefon zugeschaltet sind, noch einen schönen Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.